IT.
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 So ein kleines Icon, so ein Pencil. Und dann sehe ich die Eigenschaften dieser Data Stores.
Gram und Ungemach. Das ist wie den Ast absägen, auf dem ich sitze.
IT.
Keck.
Auf die Ohren.
Herzlich willkommen zu IT auf die Ohren. IT auf die Ohren Tech. Tech ist wichtig, weil wir wollen ja ein bisschen mehr über Bits und Bytes sprechen, richtig darauf eingehen. Wir, das sind diesmal die Herren Michael Ettengruber und Marcel Bücker, stehen beide bei Hewlett Packard Enterprise auf der Payroll und Oliver André auf der Heide von der IHK. Moin, die Herren.
Moin.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und aufmerksame Hörer dieses Podcasts werden sich einerseits über die Rückkehr von Eddie freuen. Willkommen im Club, Großer.
Danke.
Aber sich andererseits fragen, wolltet ihr diese Folge nicht in Houston aufzeichnen, Oliver?
Ja, ich fasse das mal zusammen. Houston, wir hatten ein Problem. Interessanterweise vielleicht nicht mit den Themen, mit denen man sonst rechnet. Also wir sind, Marcel und ich waren in Houston, Eddie auch. Wir hatten auch überhaupt keine Probleme mit der Einreise. War die schnellste Immigration, an die ich mich erinnern kann, mit gefühlt 10 Sekunden. Und gescheitert ist es einfach daran, dass der Speaker, den wir uns gewünscht haben für den Vor allem Essentials Part, Folge 2, erkrankt ist zu diesem Zeitpunkt.
Also eine ganz. Jetzt kriegen wir das alleine hin, oder?
Ja, wir haben ja keine andere Möglichkeit, den Kollegen aus den USA einzufliegen aktuell. Ich glaube, das würde schwierig.
Wir sind in München bei Heise in einem wunderbaren Podcast-Studio, richtiges Studio-Feeling. Wir greifen nochmal das auf, was wir im letzten Podcast besprochen haben, Marcel.
Was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben uns unterhalten über Planung ist alles, haben unsere Vorbereitungen gemacht, haben Netzwerk diskutiert, sind hingegangen, haben unsere Installation durchgeführt. Wir waren dazu gekommen, dass wir unseren Manager deployed haben auf einem Host und hatten dann einen Cut gemacht, damit die Folge nicht so lang wird. Mhm. Hatten uns dann vorgenommen, über Cluster zu sprechen und was wir als nächstes machen wollen jetzt.
Danke für die Zusammenfassung, Marcel. Jetzt Building the Cluster. Oliver, du hast so einen schönen, griffigen Titel gefunden. Mhm. Was steckt dahinter?
Ja, wir sind uns ja noch nicht ganz einig. Ich bin gespannt, ob das wirklich zum Titel der Folge wird. Ich habe das nicht alleine zu entscheiden. Building the Cluster. Ja, wir sind letztes Mal ja so weit gekommen, dass wir einen HVM-Node in Betrieb genommen haben. Sprachlich begleitet haben quasi diese Installation. Wir haben auf diesem HVM-Node den VME-Manager installiert und in Betrieb genommen. Und damit können wir natürlich keine hochverfügbaren Lösungen aufbauen mit einem Node. Ganz klar, wenn der ausfällt, ist er weg. Und sämtliche Workloads virtueller Art wären damit auch weg und nicht mehr verfügbar. Der Gedanke und der Wunsch wäre jetzt, dass wir das Ganze erweitern um weitere Nodes, um in einem Fehlerfall Workloads automatisiert auf andere Nodes starten zu können. Also ein klassisches HA-Feature. Und da stehen wir jetzt und müssten vielleicht mal darüber sprechen, was es da zu beachten gibt, damit das nachher funktioniert. Denn mit dem Integrieren von 2 weiteren Nodes, wir brauchen aktuell 3 für ein Cluster-Setup, ist es nicht wirklich getan. Wir müssen noch ein paar Sachen bedenken und berücksichtigen.
Meine Frage, was braucht's?
Wichtig ist natürlich, dass solche Host-Systeme dann auch gleich konfiguriert sind. Also gerade was Netzwerkkonfiguration angeht. Ein ganz wichtiges Thema, worauf wir noch nicht eingegangen sind, war Zeit. Ja. Gerade bei IT-Systemen, die sich miteinander unterhalten müssen, die denselben Zeitstempel haben müssen, wenn sie miteinander interagieren und auch Entscheidungen treffen, ist das ganz wichtig. Das heißt, wir konfigurieren jetzt Host 2 und 3. Nach demselben Schema, wie wir das auch gemacht haben mit dem ersten Host, installieren uns dort keinen Manager, weil den haben wir schon, und beschäftigen uns dann mit dem Cluster, nachdem wir Zeit konfiguriert haben und Zeitzone konfiguriert haben und die Hosts synchron sind.
Es gibt immer einen Zeitanbieter in einer IT-Infrastruktur, auf den man sich irgendwann mal geeinigt hat, und der sollte dann dort hinterlegt werden, um sicherzustellen, dass wir auf allen Systemen eine möglichst genaue und gleiche Zeit haben.
Wenn ich das nicht gemacht habe, was droht mir?
Gram und Ungemach.
Der Zeitserver ist normalerweise in IT-Umgebungen immer einer. Also es hat nicht jeder, der Server-Mensch hat seinen eigenen Zeitserver und der Storage-Mensch hat einen anderen, sollte immer einer sein. Das ist ganz wichtig. Weil die Systeme nicht auseinanderlaufen sollen und auch nicht auseinanderlaufen dürfen. Ansonsten ist in jedem Cluster-System sonst, wie gesagt, Gram und Ungemach an der Tagesordnung, weil die Systeme nicht mehr sicherstellen können, in welcher Reihenfolge wer was getan hat. Und wenn diese Reihenfolge nicht mehr sichergestellt ist, dann wird irgendwann der Cluster explodieren. Das ist im Storage-System genau das gleiche wie in jedem Server-Cluster. Und deswegen einen Zeitserver, und den muss man auch kontrollieren, dass der auch funktioniert und dass der entsprechend verfügbar ist.
Also absolut kritisch.
Ich kann es ja mal einfach praktisch beschreiben, weil ich erinnere mich an eine nette Anekdote von Marcel, die er mir erzählt hat. Wir pflegen ja in Cluster-Setups bei unseren Kunden relativ früh während des Deployments die Funktionalität zu testen, gemeinsam mit dem Kunden. Das heißt, wir reißen einen von diesen HVM-Nodes mit aktiven Workloads während der Laufzeit aus dem System heraus. Wir schalten ihn ab, ziehen den Netzstecker, was auch immer. Und Marcel hatte mal eine Havarie, wo dann dieser Cluster eben genau das, was er tun sollte, nicht tat. Das heißt, anstatt dass die virtuellen Instanzen auf einen anderen Node wechselten.
Das hat super funktioniert. Das Problem ist entstanden dann, wenn der Host, den wir dann auch wieder eingeschaltet haben, zurück möchte. Er hat aber eine falsche Zeit. Was dafür gesorgt hat, dass genau das passiert ist, etwas unentspannter, als Etty das gerade etwas belustigt formuliert hat. Es ist explodiert, dieses Cluster.
Gram und Ungemach.
Gram und Ungemach, ja.
Das ist ja das Interessante. Den Ausfall hat das System sauber kompensiert. Aber den Return des ausgefallenen Members in den Cluster, der hat zu einem vollständigen Desaster geführt. Und Ursache war, Zeitsynchronisation passte nicht. Ne? Von daher ganz wichtig, aber ich denke, jetzt haben wir das Thema mit der Zeit auch für alle Zuhörer ausreichend besprochen.
Und ich habe gelernt, Gram, Ungemach und du hast noch Desaster hinzugefügt. Sauberes Netzwerkdesign, strikte Trennung von Management, Storage und VM-Traffic.
Ja, genau, haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Wir hatten diskutiert, welche Varianten wir da haben, dass wir ein Management-Network brauchen, dass wir ein Compute-Network brauchen, über den unser Traffic läuft, dass wir das Ganze im Ubuntu-Setup bzw. in unserem HVM-Setup einmal sauber konfigurieren, die physikalische Konfiguration machen und alles Weitere dann praktisch im Setup unseres Managers durchführen, weil da kommt noch ein bisschen was hinzu, wenn wir das Cluster bilden.
Klasse, jetzt hast du mir meine Arbeit abgenommen. Du hast nochmal den Rückblick auf die letzte Folge gemacht. Unbedingt reinhören. IT auf die Ohren Tech. Nachdem wir das gemacht haben, nach dem Setup, kommen wir zum laufenden Cluster. Sehe ich das richtig?
Ja, im Prinzip stehen wir jetzt da, dass wir drei Nodes haben. Jetzt haben wir den Umstand, dass auf einem dieser Nodes zurzeit noch auf einem lokalen Data Store dieser VME-Manager läuft. Und da gehört er nicht hin. Diese Instanz sollte auch hochverfügbar gemacht werden. Das heißt, sollte vor einem Ausfall geschützt werden. Der nächste Schritt wäre nun, dass wir diesen VME-Manager auf ein Cluster-Storage verlagern.
Da sind wir noch nicht angekommen.
Aber damit sollten wir jetzt starten.
Nein, damit dürfen wir noch nicht starten.
Was kommt denn vorher?
Jungs, ihr müsst euch einig werden.
Ein bisschen was übersprungen. Okay. Die Thematik ist, wir haben jetzt einen Manager, der läuft auf unserem Host. Der hat natürlich jetzt auch eine Management-IP-Adresse. Wir müssen den erstmal konfigurieren. Also ein initiales Setup von so einem Manager bedeutet, ja, alles, was wir so machen müssen. Wir müssen unsere User anlegen, unsere Umgebungsnamen konfigurieren, müssen dort auch noch ein paar Namen angeben, müssen unsere Clouds, unsere Cluster definieren, unsere Ressourcen beschreiben. Also so ein typisches initiales Setup. Gibt es einen super Guide zu mit vielen Bildern und Erklärungen, was schreibe ich wohin? Ist eigentlich relativ einfach. Was wir dann machen müssen, müssen unser Cluster definieren. Das heißt, wir haben ja jetzt einfach nur eine virtuelle Maschine, die auf einem Host läuft, die aber noch gar nichts von den anderen Hosts weiß. Und die verwaltet er ja noch gar nicht. Die müssen wir ihm erst bekannt machen. Die haben wir noch nicht miteinander verbunden. Das heißt, wir gehen hin und bilden unser Cluster. Was machen wir da? Wir gehen hin, geben ihm die IP-Adressen, geben unserem Cluster den Namen, gehen hin und sagen, okay, auf jedem dieser Hosts ist der Bond 0, den wir für unser Management definiert haben, der ist unser Management-Netzwerk. So, und wenn wir jetzt hingegangen sind, die verschiedenen Setups haben wir ja diskutiert. Wir haben beispielsweise einen weiteren Bond, Bond 1, das ist unser Compute-Netzwerk. Dann geben wir ihm die Zugangsdaten für diese Installationen, die wir gemacht haben.
Die übrigens alle gleich sein sollten.
Wie wir das gerade besprochen haben, genau. Sollten alle gleich sein. Und dann geht er hin und konfiguriert sich ein Management Agent auf diesem Host. Das heißt, die werden miteinander verheiratet in einem Cluster und ich kann die managen. Dann habe ich diese Management-Einheit gebildet und dann ist der Punkt, wo ich hingehe und sage, hey, mein Manager selbst ist auch eine Ressource in diesem Cluster. Bitte verwalte diesen mit. Dann sind wir an dem Punkt, wo wir uns Gedanken über ein Filesystem machen, auf dem wir zentral unsere virtuellen Maschinen speichern wollen. Dann müssen wir den natürlich auch verschieben.
Marcel kennt das wahrscheinlich außer Praxis. Das wird gerne ignoriert. Also das Verlagern des VME-Managers, dieser sehr, sehr wichtigen Instanz für die Verwaltung des HPE VME Essentials Clusters. Wir finden oft bei Installationen diesen VME-Manager noch auf lokalen Data Stores.
Warum wird das vergessen?
Das kann ich dir nicht genau sagen. Diese Software steht ja frei zum Download zur Verfügung und vielleicht lesen Kunden manchmal Dinge nicht wirklich im Detail oder bis zu Ende oder fragen auch vielleicht zu wenig mal jemanden, der sich damit auskennt. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich schon ein, zwei Mal in der Praxis gesehen habe. Alles eigentlich super sauber konfiguriert, alles funktioniert. Der Kunde ist schon, sage ich mal, während dieses Proof of Concepts meistens dann sehr, sehr zufrieden und wir finden dann immer noch den VME-Manager in einem lokalen Filesystem auf einem der HVM-Nodes.
Würde ich als Laie sagen, ja, lasst den doch da drauf, dann wachsen euch aber graue Haare.
Ja, das ist wie den Ast absägen, auf dem ich sitze, wenn mir mein Host ausfällt, auf dem auch mein Manager läuft und ich nichts mehr verwalten kann. Der sollte natürlich genauso verfügbar ausgelegt sein, wie auch alle anderen Workloads, die ich da habe.
Naja, das ist natürlich aus alter operativer Sicht ist das durchaus nachvollziehbar, warum, weil das bei vielen Kunden passiert, das sieht man auch woanders. Es funktioniert halt. Man fragt sich mitunter nicht zwingend, ob das dann auch immer funktioniert bei allen Dingen, die passieren können. Deswegen übersieht man das schlicht. Das ist einfach übersehen. Man freut sich, es funktioniert alles. Ich habe ihn aufgesetzt, er managt alles wunderbar und denkt aber nicht dran, ouch, jetzt fliegt mir mein Host davon und dann habe ich nichts mehr. Und das ist ja was IT-Abteilungen ganz ungern nur drüber nachdenken, ne? Was passiert, wenn was davon fliegt, obwohl das ganz essentiell ist, gerade im Setup von einem Cluster im weitesten Sinne, dass alle meine Ressourcen hochverfügbar aufgesetzt sind.
Dieser Prozess dahinter ist eigentlich relativ simpel. Wir brauchen, was Marcel schon sagte, einen Shared Storage, das heißt irgendein Cluster-Filesystem angebunden an unseren Hosts. Die Frage ist, was haben wir denn da für Optionen? NFS wäre eine Option oder GFS2. Das wären so die beiden Filesysteme, mit denen wir Cluster Shared Storage realisieren können mit HPE VM Essentials. Es gibt noch eine dritte Option, das wäre das sogenannte HPE Alletra MP Plugin. Da unterhalten wir uns nachher mal drüber.
Ihr drei Herren, für was würdet ihr euch entscheiden? Welche Option würdet ihr ziehen, Marcel?
Auf jeden Fall was Verfügbares. Also wir haben natürlich auch die Möglichkeit, wir haben unsere Nodes installiert, den lokalen Speicher zu benutzen. Wie wir gerade festgestellt haben, es ist schwierig, wenn da natürlich Ressourcen drauf liegen, die nicht im Fehlerfall von A nach B geschoben werden. Auf jeden Fall was Verfügbares. It depends auch, was für ein Storage-System ich daran anbinde, ob ich einen Plugin habe, mit dem ich das sauber verwalten kann. Da habe ich ein paar Vorteile. Da kann Etty mit Sicherheit gleich noch ein bisschen...
Er lacht schon.
Ja,
lacht
schon, genau. Ja, genau. Weil Etty kann das auf seine sehr spezielle sprachliche Art sehr gut beschreiben.
Storage-Optionen auf Niederbayerisch, Etty.
Ja, ich würde ja gerne mal den Begriff Glaubenskrieg ins Rennen bringen. Das ist ja ein Glaubenskrieg zwischen Anbindung über Network-Filesysteme oder klassische blockbasierte Filesysteme. Da herrscht im ganzen Markt ein enormer Glaubenskrieg zwischen Herstellern, zwischen Endkunden an allen Ecken und Enden. Ad 1, es spricht natürlich technologisch erstmal per se nichts dagegen, auch NFS zu verwenden, wenn man ein Storage Array hat, welches NFS zur Verfügung stellt, bringt das schon sehr viel mit und macht an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch das Leben, gerade bei der Grundinstallation, leichter. Allerdings sind wir wieder beim Thema Hochverfügbarkeit. wirklich Hochverfügbarkeit. Und jetzt könnte man natürlich gleich wieder den nächsten Glaubenskrieg zwischen Herstellern lostreten. Mit NFS ist deutlich schwerer zu realisieren, vor allem dann im Hochlastbereich als mit dem klassischen blockbasierten Filesystem GFS2, was einfach ganz, ganz normal auf Blockstorage basiert, das ich replizieren kann, mit dem ich tolle Dinge hinsichtlich der Pfade machen kann, wo ich auch viel flexibler bin bei der Netzwerkanbindung, weil es steht mir dann auch Fiber Channel zur Verfügung und nicht nur Ethernet. Deswegen ist ja dann der zweite Glaubenskrieg sozusagen, nutze ich Fiber Channel oder nutze ich iSCSI. Das ist aber vielleicht der Glaubenskrieg, den wir später noch ein bisschen vertiefen können. Aber grundsätzlich, sage ich mal, spricht natürlich schon sehr, sehr viel dafür, das Ganze ganz klassisch über GFS2, über blockbasierte Filesysteme abzubilden, weil ich von der Performance-Skalierbarkeit weitaus flexibler bin.
Wenn Eddie von dem Glaubenskrieg spricht, Oliver, wie ist es bei den IOK-Kunden? Was triffst du da am häufigsten?
Das kann man so nicht sagen. Also ich würde mal sagen, wir haben mittlerweile ein ziemlich ausgewogenes Verhältnis, wenn wir bei den Protokollen sind, beziehungsweise bei den Anbindungsoptionen von Block Storage, Fiber Channel, iSCSI, ist es mindestens pari, wenn nicht vielleicht sogar mittlerweile ein klein wenig mehr im Bereich iSCSI. Und um auf die Filesysteme oder auf die Optionen für das Cluster Storage zurückzukommen, NFS funktioniert und ist auch mal zum Testen, Spielen, Proof of Concepts, ist das unserer Meinung nach auch geeignet, alles gut. Für professionelle und nachher Echtbetriebe sehen wir eigentlich nur GFS2. Und dann eben in den beiden Ausprägungen iSCSI oder Fiber Channel, je nach Glaube des Kunden beziehungsweise nach Anforderungsprofil.
Ja. Ich wollte darauf hinaus, weil bei IT auf die Ohren, wir versuchen ja immer wirklich eine Empfehlung zu geben. Deine Empfehlung, GFS2.
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen.
Sagen es die anderen auch, wenn Oliver es sagt?
Ich würde mich da Oliver anschließen, ob nun Fiber Channel oder iSCSI, im Zweifel das, was schon vorhanden ist und was tiefenintegriert ist, weil wenn ich nicht neu investieren muss, dann nehme ich das, was ich schon habe. So, das kostet ja auch alles Geld.
Eddie nickt. Und zweitens kommt noch ein ganz anderer Aspekt meines Erachtens hinzu. Du hast den Satz gerade schön gesagt, das, was ich schon habe, weil da habe ich Erfahrung damit, logischerweise. Es ist nie eine gute Idee, zwei Dinge gleichzeitig zu ändern. Das heißt, wenn ich jetzt den Hypervisor wechsle, dann will ich nicht zwingend auch die Storage-Infrastruktur wechseln. Also vor allem nicht die Anbindung meines Storage-Arrays. Ich weiß, wie sich mein iSCSI oder mein Fiber-Channel, wahlweise, was auch immer vorhanden ist, ich weiß, wie sich der verhält, ich weiß, wie ich ihn konfigurieren muss. Ich weiß, was für Besonderheiten das er hat, Stichwort Backup-Integration, die darf man natürlich nicht vergessen, die ist ja durchaus sehr abhängig von meiner Infrastruktur. Und wenn ich schon meine Hypervisor-Infrastruktur wechsle, ist es vielleicht nicht die schlaueste Idee, alles andere gleich mit rauszuschmeißen. Kann ich tun, muss ich aber nicht.
Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass es nachher dem Hypervisor, den HPVM Essentials für den Laufbetrieb, ziemlich egal ist, ob wir das GFS2 über iSCSI anbinden, wenn es sauber implementiert ist, oder über Fiber Channel. Das Outcome am Ende des Tages für VM Essentials ist das gleiche.
An der Stelle machen wir einen Haken. Alles erledigt. Jetzt geht's ins Eingemachte, oder Marcel?
Ja, also wir haben unser Cluster konfiguriert. Wir sehen eine Management-Einheit. Dann gibt es diesen Prozess. Den habe ich das erste Mal, als ich davon gehört habe, als relativ kompliziert befürchtet. Aber wenn ich mir diesen Manager anschaue, in dem Moment, wo ich mein Cluster gebildet habe und mein Host sieht auch, was auf diesem Host, mein Manager sieht, was auf diesem Host los ist, dann sieht er natürlich auch, hey, da ist eine virtuelle Maschine drauf. Dass er das selbst ist, weiß er in dem ersten Moment nicht.
Surprise, surprise.
Surprise, surprise. Aber da ist eine virtuelle Maschine drauf. Dann gehe ich in diese virtuelle Maschine rein und sage, hey, mach mich managed. So, und dann fühlt er sich dazugehörig und ich kann damit alles machen, was ich mit so einer Ressource in so einem Cluster machen kann. Und dann kann ich, wenn ich dann mein GFS2 Data Store habe, zwei davon oder auch drei davon, je nachdem, wie viele ich mir konfiguriere, dann kann ich hingehen und sagen, hey, mach mir ein Reconfigure. Und in diesem Reconfigure kann ich meine Festplatte, die dort konfiguriert ist, einfach auf einen anderen Data Store konfigurieren, Save drücken, warten und dann verschiebt er meine Festplatte im laufenden Betrieb, ohne dass ich dafür eine Downtime brauche, auf mein GFS2 Volume.
Dazu vielleicht noch zwei Hinweise, auch jetzt wieder aus der Praxis. Wenn ich den VME-Manager in die Verwaltung dieser VME-Instanz, dieses Clusters gebe, dann verlangt das System von mir einmalig Credentials für diesen VME-Manager. Und diese Credentials, das sind die Root-Credentials der VM, des VME-Managers und nicht die der von VM-Essentials. Das ist etwas, wo ich auch schon erlebt habe, dass Kunden da ganz gerne mal vorsitzen und verzweifeln an der Eingabe der VME-Credentials, weil es steht nirgendwo in dem Dialogen, Marcel, glaube ich, dass man die Root-Credentials dieser Maschine dazu nutzen muss. Also für dieses Umstellen des VME-Managers auf Managed brauche ich die Root-Credentials. Erster Tipp. Zweiter Tipp. Wenn ich später Volumes habe, geclusterte Filesysteme habe, das heißt, ich habe einen GFS2-Datenträger an allen meinen HVM-Hosts, in unserem Beispiel 3, können ja auch mehr sein, dann darf ich nicht vergessen, einen dieser Datenträger zu aktivieren für den Heartbeat, für den Cluster-Heartbeat. Das ist eine Eigenschaft des GFS2-Volumes, die ich aktivieren kann in VME-Manager. Da gibt es so ein kleines Icon, so ein Pencil. Und ich das anklicke, dieses Icon, dann sehe ich die Eigenschaften dieser Datastores. Und man sollte einen Datastore meinen, man muss einen Datastore zum Heartbeat-Volume erklären für diesen Cluster. Das wären noch zwei Schritte, die im Rahmen dieses Cluster-Setups notwendig sind und wichtig sind.
Eddie, hast du auch noch so einen Tipp?
Nee, nur, dass man das auf gar keinen Fall vergessen darf. Ein Cluster braucht einen Heartbeat, ohne den geht es einfach nicht. Ist aber, glaube ich, auch nichts Besonderes, sage ich mal vorsichtig. Das ist Standard.
Warum braucht man den auch im Filesystem? Es geht immer darum, wenn was passiert, dann müssen die Systeme, wenn sie dieselbe Zeit haben, funktioniert das am besten, Entscheidungen treffen. So, da gibt es ganz viele verschiedene Konstellationen. Es kann mir dieses kaputt gehen, dann sieht das für das System so aus. Es kann mir was anderes kaputt gehen, dann sieht das für das System so aus. Und damit er Entscheidungen immer valide treffen kann, brauchen wir sowohl die Netzwerkkonnektivität zwischen den Hosts, wir brauchen die Netzwerkkonnektivität zu unserem Storage-System, entweder über Fiber Channel oder über iSCSI. Also wir müssen auf jeden Fall diese Anbindung einmal haben, damit er immer eine Möglichkeit hat, zu entscheiden, wie ist die Situation und wie muss ich mich verhalten.
Schlicht und ergreifend, im Fehlerfalle wird darüber die Reihenfolge der Vergangenheit festgelegt. So kann man es vielleicht abstrakt ausdrücken. Es wird sozusagen eine unveränderbare Historie angelegt und alle überlebenden Komponenten können dann eben auf dieser dokumentierten Historie der Vorgänge aufsetzen und können unterbrechungsfrei weitermachen. Da geht dann nichts verloren. Es geht schlicht darum, dass A, nichts verloren geht und B, dass nicht ein gefürchteter Split Brain auftaucht, dass überlebende Clusterknoten nicht mehr wissen, wer jetzt eigentlich wann was getan hat und dann jeder für sich eigene Entscheidungen trifft. Und das ist dann ganz schlecht.
So ein Szenario ist wirklich, glaube ich, einer der Worst-Case-Szenarien. Das ist der absolute Worst-Case, den will keine IT-Abteilung.
Dann lernt man Dinge über sein Backup, die man wahrscheinlich und möglicherweise gar nicht wissen wollte.
Weil einfach nicht zu wissen, was ist denn jetzt gerade der Status und welche meiner Daten sind denn jetzt die richtigen. Da muss man ja entscheiden, links oder rechts. Die Entscheidung kann einem das System aber nicht mehr automatisiert abnehmen. Das heißt, irgendwer ist nachher schuld. So, und deswegen, das will man immer vermeiden.
Oliver, aus der IOK-Praxis, wie oft passiert sowas?
Ganz ehrlich, ich kann mich an kein Beispiel erinnern.
Gar nicht. Das heißt, ihr macht einen guten Job alle.
Ja, es hängt ja von diesen Kleinigkeiten ab, über die wir die ganze Zeit sprechen. Also HPE VME Essentials hat da in Kombination mit GFS2 ein schönes Feature, das sogenannte Fencing, ist jetzt auch nichts Besonderes. Aber das ist ein Feature, Fencing von Zaun, was dafür sorgt, dass so eine Split-Brain-Situation nicht auftritt. Und die meisten Lösungen mittlerweile gehen her und versagen lieber ihren Dienst vollständig, als zu einem Split-Brain-Szenario zu führen, als das zuzulassen.
Wir machen an der Stelle mal einen Break und reden über Plugins. Und jetzt kommt Eddie richtig ins Spiel. Er lacht schon. Eddie, dein Auftritt.
Ja, also mein Plugins sind jetzt keine Rocket Science, die müssen einfach schlicht vorhanden sein. Was ist ein Plugin oder in dem Fall jetzt ein Storage Plugin für unsere MP-Reihe? Auf die Art und Weise kann ich einem VM-Admin sozusagen die Teilhoheit über das Storage Array geben. Und zwar auf eine Art und Weise, dass er sich nicht tief in die Materie einarbeiten muss, sondern analog eigentlich zu den internen Disks kann er seine VMs hochverfügbar provisionieren. Und zwar nach Maßgabe oder im Rahmen dessen, was ihm der Storage Admin erlaubt. Vielleicht ist er das auch selber, dann macht er sich einfach schlicht das Leben leichter. Warum machen wir das Ganze? Nein, wir sind ja ein offenes System. Wir sind ja HPE und wir verfechten ja seit, ach, ich weiß nichts, ich glaube seit dem frühen 14. Jahrhundert offene Standards. Und eins ist eben die Möglichkeit, sich bei uns anzuflanschen, und wir flanschen uns natürlich am liebsten unsere eigenen Dinge an, aber wir stehen auch offen für andere Hersteller, die sich sozusagen VME-Plugins oder die VME-Plugins bauen könnten, wenn sie denn wollten, um ihre Hardware entsprechend anzubinden und auf die Art und Weise die Administration deutlich vereinfachen. Sprich, der VM-Admin muss sich nicht mehr über Command-Lines von Storage-Systemen oder wahlweise über grafische User-Interfaces unterschiedlicher Storage-Systeme bekannt machen, einarbeiten, sondern kann über ein internes Plugin direkt im Manager seine VMs provisionieren und entsprechend mit Speicherplatz versorgen.
Nicht jeder, der in einer IT-Abteilung hingeht und virtuelle Maschinen braucht, ist auch gleichzeitig der, der ein Storage noch Speicherplatz freigeben kann. Aber der kann natürlich Berechtigungen haben, sich da Speicherplatz zu holen, wenn denn welcher verfügbar ist. Und dann ist so ein Plugin natürlich sehr wertvoll, weil er muss sich keine Gedanken darüber machen. Das macht das Plugin für einen. Und er kann einfach provisionieren, so wie es freigegeben ist. So, und das ist eine extreme Arbeitserleichterung und auch eine Arbeitsteilung, die man haben kann.
Vor allem stellen wir sicher, dass es nicht schief geht dadurch. Jemand, der nur sehr selten mit einem Storage-System arbeitet, hat da natürlich automatisch weniger Routine. Und da kann ja auch mal was schief gehen, ne? Und am zentralen Storage Array, wenn was schief geht, ist das immer schlecht. Das merken immer alle. Wenn der Server abstürzt, dann haben wir ja gerade die Hochverfügbarkeitsmöglichkeiten gesprochen. Wenn das Storage Array davon fliegt, dann weiß es definitiv jeder. Deswegen ist es schlicht eine Arbeitserleichterung und dadurch auch, und immer wenn wir über Arbeitserleichterungen sprechen im operativen IT-Betrieb, dann ist das auch immer automatisch eine Verfügbarkeitserhöhung, weil häufig passieren ja auch Ausfälle schlicht, weil ich einen Fehler gemacht habe. Und es gibt, glaube ich, keinen Admin, und ich war selber lang genug einer, und jeder Admin, der ehrlich zu sich selbst ist, wir zugeben, dass er in seiner Karriere auch einen, wie ich ihn immer so schön nenne, Oh-Shit-Moment hatte. Dass er Dinge getan hat, die er im Lichte der Vergangenheit nicht hätte tun sollen. Und wenn man die minimieren kann, dann tut man natürlich der IT einen großen Gefallen. Und deswegen gibt es Plugin, und deswegen gibt es unser Electro-MP-Plugin. Und das erleichtert dem Admin die Arbeit ganz erheblich.
Wie oft klingelt bei dir das Telefon und da ist einer dran, der gerade so einen Oh-Shit-Moment hatte?
Du meinst jetzt im Kontext Storage-Ausfall. Der deutsche, ich sag mal, IT-Anwender, Verantwortliche neigt dazu, alles redundant aufzubauen. Deswegen nennt man eine synchron replizierte Storage-Infrastruktur hier, ich sag mal, weltweit gerne German Failover, weil das machen halt nicht viele Länder auf der Welt so, das hat aber auch geografische und technische Ursachen. Ne? Es ist halt sinnlos, in den USA zum Beispiel in einer City zwei Arrays hinzustellen auf kleinem Raum. Wenn es dann dort ein Erdbeben gibt, dann sind beide Arrays weg. Und das ganz klassische Ost-West-Küste-Thema funktioniert halt nicht aufgrund der langen Laufzeiten, um so etwas zu tun, wie wir das hier in Deutschland ganz gerne machen, also synchron replizieren. Mhm. Aber von daher komplette Ausfälle, das ist in den letzten Jahren wirklich wenig geworden.
Dank Plugin.
Und vernünftige Hardware.
Und vernünftige Hardware. Das war der Werbeblock.
Wir könnten natürlich noch einen Aufruf starten, weil wir uns hören ja hoffentlich ganz viele Leute zu. Und gerade wir Ost-West-Küste oder auch Nord-Süddeutschland, das spielt jetzt gar keine Rolle, welchen Kontinent das ist. Man könnte einen Aufruf starten, dass endlich jemand den Warp Drive und Subspace Communications entwickelt. Dann könnten wir endlich kontinentalübergreifend Speicherdaten replizieren. Ohne Latenzen.
Wir werden das Straubinger Initiative nennen.
Zum Beispiel, ja, wäre ich jetzt dafür, genau.
Freunde der Sonne, unser Cluster ist fertig. Und jetzt, Oliver?
Es wäre jetzt wirklich logisch, mit Themen weiterzumachen, wie Workloads. Das heißt, Tipps und Tricks für unsere Zuhörer, wie man Workloads, Microsoft Windows-basierte Systeme, Linux, also Open-Source-basierte Systeme, effektiv auf HPE VM Essentials deployed. Migration. Wie bekomme ich vorhandene Workloads, vorhandene virtuelle Maschinen aus bestehenden Virtualisierungsinfrastrukturen migriert auf HPE VM Essentials?
Die will auch unbedingt über Backups reden, oder?
Ich wollte gerade sagen, also das Lieblingsthema jeder IT ist Backup und Recovery. Bevor ich meine Workloads migriere, würde ich mir ja immer Gedanken machen, wie denn mein Backup funktioniert und wie mein potenzielles Recovery funktioniert. Das heißt, das wäre jetzt dieser Themenkomplex wäre jetzt eigentlich der nächste Anschluss.
Aber dieser Teaser ist für die Füße, weil, Marcel?
Wir haben die Version 9 vor der Haustür praktisch und in den nächsten paar Wochen werden wir da eine neue Version sehen, auch mit vielen Erweiterungen, neuen Features. Auch wenn ich da so ein bisschen intrinsisch motiviert bin, so wie Etty auch, sich erstmal um mein Disaster-Recovery-Konzept, um mein Backup zu kümmern, weil ohne dem kann ich sowieso nie was produktiv nehmen. Und auch ohne den Test, also das Cluster, was wir gebaut haben, müssen wir natürlich auch testen, ne? Ob alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Werden wir da mal eine Folge einschieben, um mal über die ganzen neuen Themen zu reden, die wir da so haben.
Genau. Das heißt, wir treffen uns bald wieder.
So sieht das aus, also definitiv im Kontext der Version 9, die kommt mit vielen, vielen Veränderungen, positiver Art, Verbesserungen, was Marcel schon sagte. Und die müssen wir unbedingt einschieben und sehr wahrscheinlich und hoffentlich sehen wir uns dann in Folge 4 wieder mit den Themen Workloads, Migration, Backup und Recovery im Kontext HPE VM Essentials.
Das machen wir. Ich will euch aber nicht entlassen, ohne ein bisschen zu spekulieren. Du hast gesagt, es kommen ganz viele Verbesserungen. Als Admin, auf was darf ich mich freuen? Dürfen wir das schon verraten oder sagt ihr, nein, wir halten den Ball noch ein bisschen flach, weil das ist einfach ein dickes Brett?
Ich würde jetzt sagen, es ist ein dickes Brett. Ich würde jetzt sagen, ich würde jetzt vornehme Zurückhaltung üben, ansonsten laufen wir nämlich völlig hemmungslos aus der Zeit raus.
Das war ein schönes Schlusswort, Etty. Meine Herren, ich darf euch danken, Michael Ettengruber, Marcel Bücker von Hewlett Packard Enterprises, Oliver André auf der Heide, so ist der richtige Name.
Ich schließe mich den anderen an, also wir wollen jetzt auch der nächsten Folge nicht vorgreifen und es hat natürlich auch Gründe im Bereich von neuen Features, die Hersteller immer gerne final präsentieren und dann, wenn das Produkt da ist und das ist auch völlig in Ordnung und ich teaser vielleicht nur eine kleine Geschichte, wir werden uns mit Murph auseinandersetzen in Version 9 und was das ist, dann beim nächsten Mal.
Herzlichen Dank.
IT. IT auf die Ohren.